So rum. Ah. Ich könnte auch lauter. Gott hat Freude an dir, wenn du vergisst, was um dich herum vorgeht und wenn du ihm zum Gegenüber wirst. So hat er uns ja geschaffen. Ein Gegenüber zu sein für den ewigen, heiligen, lebendigen Gott. Das adelt uns, das hebt uns hoch, das macht uns groß. Nicht, dass wir überheblich werden oder stolz, aber dass wir erkennen, wer wir sind. Du sollst erkennen, wer du bist in seinen Augen. Halleluja. Ja, ich soll euch herzliche Grüße mitbringen von meiner Frau. Sie wäre so gern mitgekommen. Sie ist ein bisschen erkältet und hat zudem noch ein Seminar heute auf dem Jugendamt in Frankfurt. Sie war noch nie hier, gell? Aber sie kennt trotzdem einige von euch, weil sie ja immer mitkommt zur Pfingstkonferenz. Und da hat sie schon ein paar von euch kennengelernt. Und ein paar Gesichter sind mir ja auch vertraut. Ich bin ja doch öfters unterwegs und mit euch so zusammen. Ja, als wir das letzte Mal auf der Konferenz waren, hatten wir zwei Kinder aus Indien bei uns. Das sind zwei Pflegekinder gewesen, die waren fast ein Jahr bei uns. Und die sind jetzt abgegeben worden in eine Dauerpflegeeinrichtung irgendwo in Norddeutschland. Und jetzt haben wir vor 9 Wochen haben wir ein kleines Mädchen bekommen, mit 9 Tagen. Kleines Baby, ja, bisschen unterentwickelt, sie hat nur 2600 Gramm gewogen und ist in ihrer Hüfte nicht ganz ausgeprägt. Sie hat eine Hüftdysplasie, Krankenschwestern wissen, was das ist. Das heißt, der Hüftknochen ist nicht in der Hüftpfanne drin, sondern ist nebendran und verschoben. Und da hat sie zuerst so eine Bandage gehabt, 4 Wochen lang waren die Knie ganz hoch gebunden am Bauch. Und jetzt ist das gelöst und jetzt muss sie demnächst ins Krankenhaus, da werden Gewichte an die Beine gehängt. 2 Wochen lang. Stell dir vor, das ist wie eine Folterbank, wie eine Streckbank. Ja, da muss sie ruhig liegen und dann werden Gewichte an die Beine gehängt, dass der Hüftknochen runtergezogen wird. Und dann wollen sie in der Operation unter Vollnarkose diese Hüften, beide Hüften einrenken. Und wenn ich das Mädchen, so ein süßes Kind, die lacht so und ist so fröhlich. Und wenn ich mir das vorstelle, da könnte ich immer heulen. Ne? Weil, also wenn das nicht klappt, müssen sie so operieren. Dann kriegt sie eine Operation. Also das geht mir schon immer ans Herz. Ne? Da denke ich an das Wort, was ich euch gern vorlesen möchte, aus dem Propheten Jesaja. Im Kapitel 41. Es ist einer der Verse, die in meiner Lutherbibel schwarz und fett gedruckt sind. Das sind die ganz besonderen. Ja. Jesaja Kapitel 41, Vers 14. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, ihr armer Haufen Israel. Ich helfe dir, sagt der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige in Israel. Siehe, ich habe dich zu einem scharfen, neuen Dreschwagen gemacht, der Zacken hat, um Berge zu zerdreschen und zu zermalmen und die Hügel zu Spreu zu machen. Und du sollst sie zerstreuen, sodass sie der Wind wegdreht und der Sturmwind verweht. Du aber wirst fröhlich sein über den Herrn, und wirst dich rühmen des Heiligen in Israel. Herr, ich danke dir für dein Wort. Möchtest du es doch lebendig machen? Möchtest du Bilder in uns malen, uns einen Spiegel vorhalten, uns Offenbarung schenken und Erkenntnis, wie du uns siehst, was du mit uns tust, über unsere Gegenwart, aber auch über unsere Zukunft, dass wir sein werden mit dir in der Ewigkeit. Amen. Würmlein, das ist so die Brücke zu dem kleinen Kind, ein Würmlein, so armselig. Und trotzdem ist alles in ihm angelegt und ich habe die Hoffnung und die Gewissheit, dass es in 20 Jahren ein hübsches Mädchen sein wird, eine hübsche junge Frau, dass es in 30 Jahren eine Mutter sein wird. Und dass das Mädchen, was jetzt noch so klein und so verletzlich ist, eine stabile, reife Persönlichkeit wird. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, solange es bei uns ist. Und wir segnen es jeden Tag und wir beten jeden Tag. Und ich glaube, dass der Herr seine Hand auf dieses Kind und alle unsere Kinder und unsere Pflegekinder legt. Und dass es nicht vergeblich ist. Aber ist das normal, dass Menschen so gedeihen? Wenn man schaut so im Fernsehen, ich bin jetzt nicht so der Fernsehgucker, aber ab und zu gehe ich da auch so durch die Programme. Ja. Und wenn man so schaut, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass das ganze Leben ein Wettkampf ist. So viel Shows, so viel Castingshows, Superstar, Germany's Next Topmodel, The Voice of Germany, die können ja gar nicht mehr Deutsch. Ne? Und da ist immer, und wenn euch das vertraut ist, da stellen sich immer meistens junge Menschen dem Urteil von anderen. Und manche sind gut, die können singen. Manche stellen was da und die werden dann so hoch gejubelt. Ja? Und andere, die verlieren, die werden dann ausgemustert und im schlimmsten Fall noch richtig fertig gemacht vor einem Millionenpublikum. Dieter Bohlen ist ja der eine, der kann die Leute so rund machen, so kaputt machen vor den Kameras, dass sie rausgehen und bitterlich weinen. Kein Wunder, dass unsere Therapeuten sagen, dass die Sprechzimmer voll sind mit Menschen, die nicht wissen, wer sie sind. Entweder sie verdammen sich oder sie überschätzen sich. Und wir haben in unserem Abendgottesdienst haben wir über 100 junge Leute, gebildete, studierte Leute, die stellen was dar in den Augen der Welt. Aber wenn du sie in der Seelsorge hast, dann merkst du, manche zweifeln an sich. Die zweifeln, dass Gott sie angenommen hat. Die zweifeln, dass sie was wert sind. Die können sich selber nicht annehmen. Die leiden unter Ablehnung und Ängsten und Zukunftssorgen. Und da muss uns doch Gott die Augen öffnen, da müssen wir uns doch von Gott zusprechen lassen, wer wir sind. Diese Jagd nach Anerkennung und dieses Abhängigsein von dem Urteil von anderen Menschen, die treibt manchmal so ganz skurrile Züge. Ja, ich habe gelesen, in den USA hat sich ein Mädchen, ein 14-jähriges Mädchen, das Recht auf eine Schönheitsoperation erstritten, gegen den Willen ihrer Eltern. 14 Jahre. Ich weiß nicht, ob es die Nase ist, die kleiner werden soll, oder die Brust, die größer werden soll. Ich weiß es nicht. Aber wie krank ist das denn? Ja. Da kann jemand sich nicht annehmen, wie er ist, weil wahrscheinlich die anderen ein Urteil gesprochen haben. Deine Nase ist zu groß. Dein Körper so und so, dann müsste anders sein. Diese Idealvorstellungen der Welt, die entsprechen nicht dem biblischen Modell und Ideal. Es ist alles irgendwo verdreht und verquert. Und wie gut, wenn Gott uns zeigt, wer wir in seinen Augen sind. Du Würmlein, Jakob. Du Häuflein Israel, das ist so eine bildgewaltige Sprache und es mag auf den ersten Blick gar nicht so erbaulich sein. Ja? Würmlein, was würdest du sagen, wenn dein Schatz zu dir sagt, Würmlein? Es gibt ja so eine Größe von Tieren, die sind recht putzig. Ja? Mein Mäuschen ist... Nicht? Mein Häschen, mein Kätzchen, das geht noch. Ne? Alles, was drüber hinausgeht, da wird es schon kritisch. Mein Schäfchen, oh, ganz gefährlich. Und alles, was dann so drunter geht, besonders wenn es die Frau ihrem Mann zuspricht, ach, mein Käferchen. Ach, mein Würmlein, das wird dich nicht fröhlich machen. Sie sagen... Wer bin ich denn? Jeder von uns hört diese Worte anders. Jeder setzt ja in Bezug zu sich und zu seinem Leben. Und ich wünsche uns, dass es uns zum Sporn wird, mal darüber nachzudenken, wie Gott uns sieht. Der Hintergrund von der ganzen Geschichte ist ja folgender. Unterkönig Ahas hatte sich in Israel das Südreich abgespalten und hat die Assyrer nur mit Schutzgeldzahlungen sich vom Hals halten können. Aber mittlerweile sind die babylonischen Truppen ins Land eingefallen und haben das Land verwüstet und haben die meisten Leute weggeschleppt. Und jetzt fühlt sich dieser Überrest so von der Ausrottung bedroht, ans Schicksal ausgeliefert, alle Hoffnungen beraubt. Da waren ja große Hoffnungen da im verheißenen Land. Ja. Und dieses drohende Schicksal, das schiebt sich wie ein dunkler Vorhang über die Zukunft. Was wird aus uns werden? Wie soll das noch sein? Und da wacht der Herr über sein Volk und spricht dieses Wort hinein. Er rüttelt auf, er macht eine starke Ansage. Und er will sein Volk, das Kleine, der kleine Rest, den will er aufrichten und ausrichten auf die Zukunft, auf seine ewigen Pläne. Und genauso will er das und kann er das heute mit uns machen. Ich möchte über drei Punkte mit euch nachdenken. Das erste, das ist eine Ernüchterung. Der erste Satz: Du Würmlein, mit dir ist doch nicht viel los. Man kann das als Gemeinde denken. Man kann das als Familie denken. Wer sind wir? Haben's du nichts gebracht? Man kann das auch als Einzelperson über sich denken. Wer bin ich denn? Ich taug doch nichts. Gerade wenn andere Menschen einem das immer wieder einreden wollten. Ich habe diese Woche bei uns eine Seniorin besucht im Krankenhaus. Die ist 83 Jahre. Ihre Tochter sagt, dass sie nicht mehr lange leben wird. Und ich habe mit ihr gesprochen. Und ihr ganzer Blick ist rückwärts gerichtet. Ja, und was die über mich gesagt haben. Und ich habe nie was getaugt. Und meine Geschwister, die haben alle ein Haus. Und ich habe nichts. Sie leidet darunter. Und ich weiß gar nicht, ob sie wirklich das schwarze Schaf in der Familie war. Aber sie hat das so gehört. Und das verfolgt sie jetzt bis ins Alter. Ich habe gesagt, schau doch nicht immer zurück. Lass doch mal los. Du musst doch jetzt mal nach vorne schauen. Du bist 83. Du musst doch nach vorne, du musst doch nach oben schauen. Der Herr wird dich bald zu sich holen. Willst du mit Bitterkeit im Jenseits aufwachen? Lass doch los. Freu dich doch an dem, was du bist. Der Herr hat dich erwählt, er hat dich gerufen, hat dich zu seinem Kind gemacht. Das fällt ja so schwer. Ich werde da noch öfters hingehen müssen. Das ist jetzt so Seelsorge auf der letzten Wegstrecke. Aber tatsächlich, dieses Bild, ich bin klein, ich taug nichts, ich bring's zu nichts. In wie vielen Herzen lebt das? Du Würmlein. Gott beschönigt nichts. Natürlich ist das ein armseliger Haufen. Er redet nicht drumherum, ach ja, ganz so schlimm ist es ja auch nicht bei dir, da gibt's noch ganz andere. Bei Gott gibt's keinen Schwamm drüber. Er kennt uns, er kennt dich mit deinen Defiziten, mit deinen Verletzungen, er kennt dich mit deinen Lasten und mit deinen Lastern, mit den dunklen Seiten. Manche Leute sagen so, die uns nicht so gut kennen in der Gemeinde, die sagen, ach, wie ihr das so toll macht. Ach, du bist so ein toller Papa, so ein toller Opa. Und dann sage ich immer, du müsstest mal meine dunklen Seiten sehen. Da würdest du erschrecken, so wie ich manchmal über mich erschrecke. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja? Wisst ihr, der Jakob, der hat mal eine große Berufung gehabt. Gott ist ihm ganz tief begegnet. Und hat ihm einen neuen Namen gegeben. 1. Mose 32 steht das. Ja. Da ist aus Jakob Israel geworden. Und das sollte ihm eigentlich ausreichen, zu wissen, er ist geliebt, er ist erwählt, Gott hat ewige Pläne mit ihm. Aber immer wieder plagt ihn dieses Gefühl von Unzulänglichkeit. Ich bin ein Haufen Elend. Weil genau deswegen muss er sich immer so durchmogeln und muss immer tricksen, damit seine Defizite, sein Mangel nicht offenbar wird. Damit sein Image nicht angekratzt wird. Immer dieses Image. Immer diese Frage, wie wirklich nach außen, was sehen die anderen an mir? Ich bin mal so erschrocken, als ich darüber nachgedacht habe, da war ich noch bei Facebook, weil ich habe gemerkt, es ist mir ganz wichtig, was für Bilder ich dort hochlade und was für Kommentare ich da schreibe. Und ich habe mal gemerkt, ich bin so vorsichtig, dass ich zeige mich dort nur von meiner guten Seite. Und die andere Seite blende ich da aus. Und da habe ich gedacht, Framo, du bist ein Heuchler. Das bist du doch gar nicht. Das ist doch nur eine Seite von dir. Und da habe ich sofort meinen Account bei Facebook gelöscht. Ich mache das nicht mit. Ich spiele bei dem Spiel mich nicht. Das ist alles Lug und Trug, glaub mir. Du kannst es nachvollziehen? Ja. Also ich bin nicht mehr bei Facebook, weil ich will ich sein. Und nicht nur diese glänzende Seite zeigen, sondern ich will auch zu der anderen Seite stehen. Und das macht die Bibel für mich sehr glaubwürdig, weil sie nicht nur die Heldengeschichten erzählt, sondern auch die Schwachstellen nicht ausblendet dazu. So, wenn man sich auf Gottes Wege einlässt, bekommt man eine Berufung zugesprochen. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist einer, den ich gebrauchen möchte. Mit dir will ich Geschichten schreiben und Geschichte schreiben. Und dann nimmt man das an, und ich spreche von mir selber, und erlebt in manchen Bereichen eine echte Freisetzung und eine rechte Entwicklung und ein Wachstum. Aber da gibt es andere Bereiche, an denen so das Heil und die Kraft des Heils wie an so einem Regenanzug einfach abperlt. Da hat man Bereiche, wo du meinst, du hast schon lang Sieg drüber und dann plötzlich holst dich wieder ein. Da hast du gebetet und hast Frieden gehabt und dachtest, die Sache ist erledigt. Die Charakterregung oder Temperamentsregung, die habe ich im Griff. Das habe ich dem Herrn abgegeben. Das ist auf dem Altar angenommen worden oder verbrannt. Und in der Situation merkst du, ist ja immer noch da. Der Jähzorn, diese Überheblichkeit, die Rechthaberei. Fromm verkleidet. Aber es ist immer noch da. Denke ich, hey, was ist denn das? Wo kommt das denn her? Das will ich doch gar nicht. Ist ja doof, wenn die anderen das sehen. Ja, was, der Pastor wird auch wütend? Was, der kennt auch Neid? Ja, schwierig. Und dann versucht man das natürlich erstmal zu verstecken. Und wenn dann die anderen fragen, na, wie geht's? Alles super, alles gut, Halleluja, immer dem Herrn nach. Ne? Das kennt ihr. Aber es kriegt keiner mit, was da unter der Oberfläche noch ist. Unsere Tochter Lisa, die ist in Kiel verheiratet, schon seit ein paar Jahren, die hat sich letztes Jahr einen Tisch gekauft, einen Holztisch, echt Natur, echt Holz, ja. Der war so natürlich, der hat echte Holzwürmer gehabt. Wirklich. Wirklich, so eine dicke Platte, schon 2,20 Meter Tischmeter breit, so dick, elend schwer. Und da schickt sie uns ein Foto und sagt, Papa, mein Tisch hat Holzwürmer. Tatsächlich, der war ganz natürlich und an einer Ecke hat es gebröselt und gerieselt. Und sie hat gefragt, oh, so nach einem halben Jahr, einem Dreivierteljahr hat sie es gemerkt, ja, was soll ich denn machen? Meinst du, die tauschen mir den um oder tauschen sie mir dann gegen einen anderen, der das Gleiche hat? Ich habe gesagt, Lisa, ich würde das lassen, das ist richtig natürlich. Ne? Wer hat schon einen Tisch mit echten Holzwürmern? Ist es nicht manchmal mit unserem Leben auch so? Da ist der größte Teil echt, wirklich echt. Und wir wollen ja aufrichtig und echt sein vor Gott und auch voreinander. Aber vielleicht gibt es da so manchen Bereich, der ein bisschen wurmstichig ist. Ein bisschen bröselig, der nicht so schön ist. Du Würmlein Israel, du Häuflein. Ist das ein Problem für Gott? Erschreckt er jetzt darüber? Hat er damit nicht gerechnet? Zieht er jetzt seine Verheißung zurück? Nein. Er nimmt das wahr, er beschönigt nichts, aber jetzt stellt er eine andere Aussage dagegen. Und das ist auch eine Feststellung. Er sagt, ich bin der Herr, dein Erlöser. Dieser Mickrigkeit stellt er seine Herrlichkeit gegenüber. Eigentlich sagt er, ich drücke es mal in unserem Deutsch aus, mal ehrlich, du bist schon ein Leichtgewicht, du bringst nicht so viel auf die Waage, ja? Aber weißt du, ich bin ja auch noch da. Und das schafft den Ausgleich. Du ohne mich, das wird nichts. Aber du mit mir, da werden wir die Welt erobern. Und da hast du Zukunft. Man muss ja fast schmunzeln, ja, so hört sich das an, ja. Aber gleichzeitig muss man auch staunen, was für eine Liebe. Wie gut, dass Gott nicht baut auf die, die in der Welt in der ersten Reihe stehen. Wie gut, dass Gott die nicht beruft, die einen großen Namen haben, die ein großes Können haben, die die anderen blenden, die die anderen von sich einnehmen und überzeugen können. Was vor der Welt groß ist, das hat Gott nicht erwählt, was verachtet ist. Was keinen Namen hat, was nicht viel hermacht, das hat er erwählt. Sonst wären wir alle nicht hier. Und durch seine Gegenwart in unserem Leben, da schafft er einen Ausgleich. Und ich bin nicht brauchbar für ihn, weil ich ein paar Sachen gelernt habe oder eine gewisse Lebenserfahrung habe. Er kann mich gebrauchen, weil er in mir lebt. Weil sein Geist in mir lebt. Und Paulus drückt es mal so aus, wenn ich schwach bin, dann bin ich am stärksten. Weil dann kommt er mit seiner Gnade durch und dann kommt sein Leben durch. Da habe ich Gott so vor Augen als liebenden Vater, der seinen Arm um das Kind legt und sagt, du, ich hab dich lieb, hab keine Angst, muss dich nicht verstellen, ich kenne dich durch und durch und trotzdem stehe ich zu dir. Ist das nicht eine Lektion für uns? Gott kennt die Wurmstichigkeit deines Lebens. Er kennt deine Anfälligkeit fürs Versagen. Er übersieht das nicht. Dann brauchen wir es auch nicht. Keiner muss seine Schwächen leugnen oder verdrängen. Das macht ja auf Dauer doch nur krank. Ja? Wir dürfen ehrlich mit uns sein und auch mit anderen. Und da, wo wir diese Ehrlichkeit leben und uns annehmen, so wie Jesus uns angenommen hat, da wird das Leben plötzlich frei. Und da entsteht eine warme, herzliche, offene Atmosphäre. Stell dir das mal vor, wenn diese Gemeinde dafür bekannt wäre, dass sich niemand verstellen muss, dass jeder kommen kann, egal wie er aussieht, egal wie er riecht, egal was er kann, dass er hierher kommen kann. Wenn das Gespräch wäre in Nidda, Bad Salzhausen, ja, dort in die Willenstraße, du, da kannst du hingehen, da musst du dich nicht verstellen. Denen musst du nichts vormachen, denen kannst du auch nichts vormachen. Aber dort bist du herzlich willkommen und geliebt. Stell dir mal vor, du, die ganzen Jakobskreaturen aus der Gegend würden euch bei euch Schlange stehen. Die würden hier stehen und würden sagen, hier, das ist ein Ort der Heilung, da wird unsere Seele heilen. Wäre das was? Wäre das was, Hans? Das wäre doch ein Ding, ne? Wir müssten mal anbauen hier oder gucken, wie man das irgendwo... Hör doch auf, diesen Wurm in dir zu ignorieren oder zu überspielen. Gott ignoriert ihn doch auch nicht. Gott kommt mit der Armseligkeit unseres Lebens ganz gut klar. Und er kommt nicht nur klar, er kommt doch hinein in die Armseligkeit. Bald ist wieder Weihnachten. Ja. Erinnert uns daran, dass in der hintersten Provinz, in diesem kleinen Ort, in einem Flecken Bethlehem, der Sohn Gottes geboren wird als Mensch, als Kind, als Baby in der Krippe. Klein und verletzlich. Gott kommt hinein in unsere Armseligkeit und wird Mensch, wird unserer Natur teilhaftig und erniedrigt sich selbst. Und 30 Jahre später bis zum Tod am Kreuz. Und auch dort nichts als Armseligkeit. Wie schreibt der Jesaja in Kapitel 53? Er hat keine Gestalt, keine Schönheit, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von allen Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt, vor dem man sich abwendet, weil man es nicht sehen kann. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Gott nimmt unsere Mickrigkeit an, damit er in der Tiefe uns umarmen kann und uns mitnehmen in seine Herrlichkeit. Halleluja. Das ist Evangelium. Hey, das ist der Plan Gottes. Das kann dein Erleben sein. Vielleicht denkst du, du könntest erst in diese Ebenbildlichkeit von Gott hineinfinden, wenn du selber deine Schwächen überwunden hast. Wenn du stark bist, makellos, rein und heilig vor ihm stehst. Falsch. Es gehört zu dir. Jesus stört das nicht. Er sagt zu dir, versteck dich nicht, ich kenne das, ich bin bei dir und ich helfe dir und gemeinsam werden wir das überwinden. Also, Gott liebt uns nicht, weil wir wurmfrei sind und ohne Schwäche. Er liebt uns trotz allem und aus dem Grund muss keiner sein Image polieren. Gott nimmt dich an die Seite. Er flüstert dir ins Herz, mein liebes Kind, du bist von mir gemacht, du bist von mir gewollt, du bist von mir geliebt. Ich kenne deine Müdigkeit, dass du nicht mehr kämpfen magst, dass du manches nicht mehr ertragen kannst. Sei ehrlich und erkenne, ich bin trotzdem bei dir. Ja, ich fühle mich manchmal auch wie ein Häufchen Elend. Ich will das nicht leugnen, aber ich weiß, ich bin ein berufenes und von Gnade umgebenes Häufchen Elend. Amen. Halleluja. Okay, jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt schauen wir uns an und sagen, tja, so sind wir halt, komm, wir bedauern uns ein bisschen und singen ein bisschen von der Gnade. Das wäre nur die Hälfte. Ich will meinen Wert und mein Lebensgefühl nicht von diesem Bild allein abhängig machen. Das wäre sehr einseitig. Es gibt nämlich noch die zweite Note von dieser göttlichen, so was nennen, Imageberatung. Ja, können wir so sagen. Der zweite Vers ist eine richtige Entdeckung. Ich bin machtvoll in der Hand Gottes. Siehe, ich habe dich zu einem neuen Dreschwagen gemacht, mit Doppelschneiden oder mit Zacken versehen. Der scharf schneidet, du wirst Berge zerdreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. So hatten wir doch gelesen in Vers 15. Ich habe dich gemacht. Ja, was sind wir denn eigentlich? Sind wir schwach und fehlerhaft? Jetzt sind wir hier plötzlich voller Autorität und reich. Sind wir gewöhnlich? Dort sind wir heilig. Wir sind Gottes Gerechtigkeit, schreibt der Apostel Paulus. Hier machen wir nicht viel her und dort sind wir ein Kunstwerk. Epheser 2, Vers 10, ein Kunstwerk aus der Hand Gottes. Es ist ja fast wie ein Überraschungsei. Kennst du das diese Überraschungseier? Ja? Wenn die Verpackung weg ist, sind sie ganz gewöhnlich braun, aber innen wartet immer eine Überraschung. Ja? Und du kannst Kinder von 3 bis 10 Jahren, kannst du begeistern mit so einem Überraschung sei. Im Text kommt diese Ebenbildlichkeit zum Vorschein. Da geht es eben nicht nur um die Verletzbarkeit und die im Vergleich zur Welt doch bedürftige Kompetenz in vielen Dingen. Es gibt so viel schlauere Köpfe als ich, als du, als wir das sind. Aber trotzdem, da gibt es auch eine starke Seite in uns. Und das Bild vom Dreschwagen, das ist ein Bild von Kraft, von Wirksamkeit, von Stärke, von Brauchbarkeit. Wisst ihr, dieser Dreschwagen, das war die Krönung der damaligen Ingenieurskunst. aus Eisen gemacht. Aus dem besten Material damals. Ne? Von der Funktionsweise her das Effektivste, was man sich hat vorstellen können. Das war ein Hightech-Produkt. Und damit ist jetzt Jakob gemeint, der Wurm. Ja, wie passt das denn zusammen? Hier spricht Gott seinen Leuten etwas zu, was sie beim Blick in den Spiegel nicht unbedingt so deutlich vor Augen haben. Nämlich die Wirksamkeit und die Macht und die Autorität, die von ihnen ausgeht, wenn sie sich ihm überlassen. Versuch nicht in eigener Kraft Reich Gottes zu bauen, das wird nichts. Aber stell dich ihm immer wieder zur Verfügung und sag: Gott, hier bin ich, mit leeren Händen. Ich weiß, andere hätten viel mehr Vorzüge, aber ich vertraue darauf, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. So bin ich ein guter Kandidat für dein Wirken. Vergessen wir nicht, dass es nicht die Theologen waren und die Elite der damaligen Zeit, denen Gott sein Reich anvertraut hat, sondern einfachen Menschen. Ein paar Fischer, Zolleinnehmer, ja, einfache Leute. Aber mit denen hat Gott den Erdkreis erschüttert und hat die ganze Welt erreicht mit dem Evangelium. Diese Ebenbildlichkeit war von der Schöpfung her nochmal ganz anders angelegt im Paradies. Erst durch die Abkehr von Gott ist es zurückgegangen. Manchmal sogar ins Gegenteil verkehrt. Aus Macht ist Dominanz geworden. Aus göttlicher Würde ist Stolz und Hochmut geworden. Okay, die Leute haben vielfach noch so eine Ahnung von diesem Gottesbild, aber sie sind wie in einem Käfig gefangen. Sie kommen da nicht raus aus eigener Kraft. Paulus schreibt mal an die Römer: Was ich tun will, das tue ich nicht. Und was ich verabscheue, davon komme ich nicht los. Die in mir wohnende Sünde vollbringt es. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich glaube, dass in unserer Zeit und trotz aller Entwicklung und trotz aller Zivilisation ein tiefer Schrei nach Erlösung ertönt. All unser Fortschritt bringt uns dem Himmel nicht näher. All unser Wissen macht uns nicht besser in den Augen Gottes. Und Zivilisation ist kein Heilmittel für die kleinen und großen Nöte. Die Welt liegt im Argen, schreibt der Apostel, und sehnt sich nach Erlösung. Und wisst ihr was? Gott hat diesen Schrei erhört. Und er hört ihn heute, jeden Tag. Wenn du nach Gott rufst: Herr, ich elender Mensch, erlöse mich. Mach mich frei von mir selber. Mach mich frei von der Vergangenheit. Ich gebe dir meine Lasten. Ich gebe dir meine Schuld. Ich liefere mich dir aus. Dann kommt er und richtet sein machtvolles Werk auf. Halleluja. Deshalb ist Christus in die Welt gekommen. Deshalb hat er die totale Verkommenheit und Verkehrtheit aller Menschen auf sich genommen, hat sie mit ans Kreuz genommen, damit wir wieder bei Gott stehen können. Damit wir gerecht gemacht sein können, befreit und gerecht gesprochen. Und mit der Erlösung wird diese verloren gegangene Würde wiederhergestellt und dieses verloren gegangene Image. Deswegen staunt der Apostel Johannes. Seht, Johannes 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes sein sollen. Und wir sind es auch. Wir sind es auch. Zweifel doch nicht länger an dir selber. Was willst du tun zu deiner Erlösung? Du kannst doch gar nichts tun. Nimm es doch an. Gott bewahrt dich da schon vor Überheblichkeit und Stolz. Aber in dir soll ein gesundes Selbstbild wachsen. Ich bin ein Kind des Höchsten. Ich bin ein Kind des Ewigen. Ich bin berufen von dem, der Himmel und Erde gemacht hat und der alles seiner Vollendung entgegenführt. Und ich bin berufen, daran teilzuhaben. Ein kleines Werkzeug, ein kleines Rädchen im großen Ganzen, aber ein wichtiges, unverzichtbar für ihn. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Er ist für mich auferstanden. Er hat den Heiligen Geist gesandt. Und er ist nicht nur gestorben, dass ich Vergebung meiner Schuld habe und in den Himmel gekommen bin. Und in den Himmel kommen werde. Er ist gestorben und auferweckt, damit das gleiche Leben, was die gleiche Kraft, die in ihm gewirkt hat, in mir wirken kann. Es nennt die Bibel neues Leben. Es ist in jedem angelegt, der zu Christus gehört und ihm nachfolgt. So, das können wir festhalten. Durch Jesus ist eine neue Würde und eine neue Freiheit und neue Kraft in unser Leben gekommen. Und das kann man nicht mehr überbieten. Das ist das Höchste und das Größte. Und mit der Erlösung durch Jesus wird Gottes Leben in mir freigesetzt. Da darf der Verlierer, der sich wegduckt, darf den Kopf heben. Gott im Antlitz haben. Aus dem Loser wird eine Lichtgestalt. Ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie in euren guten Werken den Vater im Himmel erkennen. Ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, Vers 14. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Paulus bekräftigt, Epheser 5, Vers 8. Ihr wart Finsternis. Klammer auf. Leugnet es nicht. Klammer zu. Aber jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Und Kinder Gottes sind nicht mehr abhängig vom Urteil der Leute um sie herum. Die leiten ihren Wert nicht davon ab, was die anderen über sie sagen oder über sie denken. Die haben eine große innere Freiheit. Und die gehen ganz anders um mit Ablehnungen und mit Kritik. Sie wissen sich getragen von dem einen. Und die können ungeachtet aller Umstände mit Freude leben. Die ziehen auch nicht mehr den Kopf ein vor den Mächtigen der Welt. Die stehen, Luther, vor 500 Jahren, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Der Prophet Elia im Alten Testament, ja, der mutig vor den König Ahab tritt. Der sagt, du bist König, ich bin nur ein kleines Licht, aber hier stehe ich. Ja, es wird 3 Jahre nicht regnen. Der dann später auf dem Karmel der Isabel und ihren Baalspriestern die Stirn bietet und sagt, jetzt macht mal. Gott selber wird zeigen, auf wessen Seite er steht. Gott selber wird zeigen, wen er erwählt hat. Und ihr kennt die Geschichte, die dann mit der Ausrottung der Baalspriester endet. Wir dürfen als Kinder Gottes aufrecht durchs Leben stehen, gehen. Wir dürfen zu unseren Werten stehen, zur Überzeugung. Wir dürfen auch mal auf die Straße gehen. Erinnert euch, wie es AVC entstanden ist. Es sind Kinder Gottes sind auf die Straße gegangen, weil sie Unrecht nicht mehr schweigend tolerieren wollten, weil sie das beim Namen genannt haben. Und guck mal, was für ein wertvolles Werkzeug daraus geworden ist. Kinder Gottes gehen aufrecht durchs Leben, ob sie Erfolg haben oder auch mal Niederlage. Ob sie arm sind oder alles besitzend. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das darf der Schüler wissen, der in der Schule gemobbt wird, oder der Flüchtling oder der Arbeitslose, wenn er denn zu Jesus gehört. Ich muss mich nicht behaupten in einem Casting, in einer Show, in Facebook, im Wettkampf, wer ist der Größte, wer ist der Beste. Ich stehe vor meinem Gott und der hilft mir und er meint es gut mit mir. Und egal, was die Leute über mich sagen, ich weiß, wer ich bin und was ich wert bin, denn Christus lebt in mir. Halleluja. Kannst du das auch so sagen? Kannst du es so bekennen? Oder überwiegt der andere Teil in dir, der Verlierer? Ich würde dich gerne auffordern, diese eine Seite nochmal neu zu entdecken. Und wenn du noch nicht zu Christus gehörst, heute eine Entscheidung zu treffen, dass das Neue in dir beginnen kann. Entdecke die Wahrheit. Verdecke sie nicht durch Unglauben. Also mir hilft es, wenn ich diesen Zuspruch Gottes in mein Herz lasse. Gerade wenn Dinge nicht so rund laufen oder wenn was schief gegangen ist. Ich treffe manchmal blöde Entscheidungen. Ich reagiere manchmal auf Menschen nicht gut und verletze und enttäusche sie. Wenn ich dann die Stimme Gottes höre, hey, du bist wie so ein Dreschwagen. Du bist voller Kraft. Und die gleiche Kraft, die Jesus auferweckt hat, die lebt in dir. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und dieser Zuspruch Gottes, der will dich freisetzen, dass du dein Leben in der Welt lebst als Sieger. Nicht als Heuchler, aber als einer, der siegt. Und wie viel Kraft ist da noch nicht entdeckt? Wie viel Licht ist da noch zugedeckt? Wie viel Leben ist noch nicht entfaltet? Ich weiß, wir müssen das in Balance bringen. Ja? Es gehört beides zusammen. Hier sitzen Menschen, die leiden an sich selber, weil sie vielleicht nicht so den Idealen der Welt entsprechen. Aber darum geht's doch gar nicht. Das Wichtige ist doch, was Gott über dich sagt. Und vielleicht kriegst du es ganz gut geregelt und du bist eher auf der anderen Seite, so, da ist so ein bisschen der Stolz mehr ausgeprägt. Ist auch nicht gerechtfertigt. Keiner hat Grund, stolz zu sein. Manchmal leben sogar beide Regungen in den Menschen. Ja? Dass man gerade versucht, so diese Form von Minderwertigkeit oder Selbstzweifel auszugleichen durch ein überzogenes Auftreten. Ach, da wird man ganz schnell durchschaut. Die Leute merken ganz schnell, ob das echt ist. Ein ausgewogenes Bild. Und wisst ihr, wenn wir das haben, dann kommt noch ein dritter Effekt dazu. Ich will ihn nur kurz anreißen. Dann geht es nämlich darum, dass wir wirklich dass wir eine wohltuende Wirkung haben auf die Menschen um uns herum. Wenn wir Vers 17 und 18 lesen, das hatten wir vorher ja nicht, da heißt es, die Elenden und die Armen suchen nach Wasser und es gibt keins. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Aber ich, der Herr, werde sie erhören. Ich, der Herr, ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. Ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Quellen, auf den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Genau dort, wo wir uns in aller Schwäche unserem Gott ausliefern, da werden wir brauchbar für ihn. Jesus drückt das im Neuen Testament so auch. Du aber, vielleicht, da ist Israel gemeint. Er sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesaja 51, Kapitel 58, Vers 11. Du aber, und hier ist Israel gemeint, du bist wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, dessen Wasser nicht versiegt. Das Würmlein, der Dreschwagen, plötzlich eine Quelle für Nationen, eine Quelle für die Welt. Wisst ihr, von uns darf dieser Strom des Lebens ausgehen. Nicht durch unsere Worte, einfach durch unser Sein. Der Strom des Lebens, der Strom, der heilend ist, der Strom, der so attraktiv ist, dass Menschen sagen, hey, das will ich auch. So ausgeglichen. So freundlich, so hoffnungsvoll, so glaubensvoll, so will ich auch werden. Und du kannst das erleben. Wo tun sich die Quellen auf? Auf den kahlen Höhen, in der trockenen Wüste. Genau dort, wo wir meinen, da ist nur noch Elend und Verletzungen, da ist keine Frucht. Die Wüste ist nicht Endstation, sie wird zum Ort der Erfrischung für dich und für andere Menschen. Und warum öffnet Gott diese Quellen genau dort, wo wir schwach sind? Damit wir uns nicht selber auf die Schulter klopfen. Damit erkennbar wird, dass es göttliche Kräfte sind, dass er es ist. Ach, man hätte noch viel dazu zu sagen. Imageberatung. Sehen, wie Gott mich sieht. Annehmen, was Gott über mich sagt und sich diesem Urteil stellen, darum geht's. Wollen wir das tun? Wollen wir mal hinstehen an unserem Platz? Stell doch mal auf an unserem Platz. Ja, streck dich mal. Streck dich mal. Streck mal deine Hand aus zu Gott. Zum Herrn. Und ich mache mich zum Sprecher. Ja. Ich sage, Herr, hier stehen wir. Oh, wir versuchen uns nur von der schönsten Seite zu zeigen, aber das ist ja nur die Hälfte. Herr, hier stehen wir und du durchforschst, du erforschst unser Herz und du siehst, wie wir es meinen. Und du siehst auch unser Versagen jeden Tag. Und trotzdem schaust du freundlich. Trotzdem lässt du Gnade regnen vom Himmel her. Ich empfange diese Gnade neu. Ich empfange Gnade von dir, Herr. Ich will heil werden in meiner Seele. Ich will heil werden in meinem Selbstbild. Ich will mich erkennen, wie du mich siehst. Ich will deiner Herrlichkeit in mir Raum geben. Und ich will ein Werkzeug sein zur Heilung für unser Land, denn es braucht nicht mehr als das. Heilung für unser Land. Komm, Gott, und wirk in Autorität durch uns und durch diese Gemeinde und durch die Familien. An jedem Ort, wo wir uns bewegen, wo wir tätig sind. Dass du Raum hast, dass wir Kanäle sind für deine Gaben, für die Welt. Und dass wir auch demütig zurücktreten können hinter die Frucht und hinter den Erfolg, hinter die Gebetserhörungen, hinter die Siege, dass wir dir den Vorrang lassen können. Denn du bist es, der alles wirkt in allen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Empfange den Zuspruch Gottes, empfange Gnade. Amen. Amen. Halleluja. Du machst weiter.